Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter. 35 Jahre her ist es, dass wir unser Schlüsselerlebnis hatten. Nicht heute, sondern morgen, denn morgen ist der 19. Oktober. Und nach 35 Jahren kann man es fast schon vergessen. Diese Erfahrung, dass ein Dow Jones Index in einer Nacht über 20% fallen kann, das war der Auslöser für die Firma und heute stehe ich da. 35 Jahre später, minus einen Tag, als Fondsmanager, als Risikomanager, als Vermögensverwalter.
Das heißt ja, ein richtiges Jubiläum, Gratulation. Aber diese Erfahrung von vor 35 Jahren, die können Sie wahrscheinlich heute perfekt einsetzen. Immer wieder, oder?
Ja, klar, weil der Ursprung von allem war einfach, dass wir junge Männer waren, dass wir gesehen haben, was in den Märkten passiert und das ist eine Art Kontrollverlust. Ein Kontrollverlust, dass man das Gefühl hat, man kann jetzt keine vernünftige Aussage über den Markt mehr treffen, weil alles das, was man vorher gesagt hatte, wird vom Geschehen an den Märkten vollkommen überholt. Das war damals der Fall und unsere Kunden saßen vor uns, erwarteten Antworten, wir konnten sie nicht geben und wir haben gesagt, wir wollen einen Weg finden, um in solchen Zeiten, genau in solchen Zeiten eine Antwort geben zu können, die zu unseren Kunden passt und diese Angst, die sich reinschleicht in die Märkte, einfach auf Kundenseite rausnehmen zu können. Das war der Plan vor 35 Jahren.
Und den Weg haben Sie gefunden, da frage ich dann gleich nochmal nach. Zitat, beim Tiefstand der Börsen haben die Hartgesottenen die Papiere und die Zittrigen das Geld. Auf dem Höhepunkt des Booms die Hartgesottenen das Geld und die Zittrigen die Papiere. André Costolani, eines der berühmtesten Zitate, die immer wieder gebracht werden. Oder auch anders gesagt, nächstes Zitat von Carola Ferstl, wie weit fällt der verdammte DAX dennoch? Diese Verdammnis des DAXes könnt ihr fast aus einer Wagner-Oper stammen.
Großartig. Das ist wirklich natürlich zwei coole Dinger. Und sie bezeichnen Menschen, die von Haus aus Antizykliker sind, Costolani. Und auch dieses Zitat von Frau Ferstl deutet einfach auf Antizykliker. Ein Antizykliker ist jemand, der hält gegen den Markt. Der hat eine Meinung, der hat sie sich gebildet und sagt, hier ist der Punkt, um rauszugehen, hier ist der Punkt, um reinzugehen. Und wir haben gesehen, dass wir als Risikomanager das klare Gegenteil sein müssen. Wir sind Prozykliker. Wir folgen dem Markt, wir gehen mit dem Markt und wir würden niemals in einer Situation wie jetzt sagen, hier ist jetzt das Tief, hier muss man kaufen oder hier ist das Hoch, jetzt geht es raus. Wir folgen dem Markt. Das ist unsere Geschichte.
Okay, das ist auch Ihre Erfahrung nach 35 Jahren. Doch ehrlich, damit kann ich jetzt noch gar nicht viel anfangen. Kann ich denn schon draußen bleiben? Muss ich jetzt einsteigen? Was soll ich denn tun?
Die Frage ist, wie will ich mit der Situation jetzt umgehen oder was ist meine Angst und was ist meine Sorge? Wenn ich sage, ich betreibe jetzt Bottomfishing, ich will in den Markt rein, die Kurse der Unternehmen, die Kurse vom Index sind so weit gefallen, das reicht jetzt, hier kann man gut investieren, dann ist in dem Moment meine Sorge, dass ich an der Performance nicht rechtzeitig teilhabe. Die andere Sorge ist natürlich, dass es noch viel runtergeht, denn es knirscht im Gebälk der Börsen und zwar erheblich. Frage ist, wenn ich auf eine Klippe zugehe, stehe ich jetzt am Klippenrand, schaue auf das weite Meer und sage, alles fein, ich drehe mich um und alles ist gut oder bricht diese Klippe unter mir weg und ich rausche runter. Das ist die Frage, welcher Typ bin ich und wovor habe ich mehr Angst? Was zu verpassen an Performance oder dass es runtergeht und ich hänge völlig am Fliegenfänger?
Ich finde das Bild mit der Klippe sehr, sehr schön. Die Frage ist immer, naja, stehen wir am Tag ein? Die Frage ist, stehen wir einen Tag später einen Schritt weiter? Es geht dann doch um handfestes Geld, um Existenzen manchmal. Also nicht alle investieren ja nur das frei verfügbare Geld, sondern wollen ja damit vielleicht auch für das Alter was aufbauen, für den Ruhestand. Den DAX zu verfluchen macht ja jetzt auch keinen Sinn. Früher oder später muss ich ja damit klarkommen. Ich habe zu spät verkauft, ich habe zu spät den Markt verlassen. Wie soll ich damit umgehen? Kann ich jetzt, habe ich genügend Liquidität, wieder einzusteigen? Es gibt doch so viele Fragen. Vielleicht können wir uns da ein bisschen rantasten.
Das Interessante ist ja, dass man eigentlich nicht den Markt verflucht, weil dem Markt ist es ja eigentlich wurscht. Der Markt tut, was er macht. Er geht rauf, er geht runter. Sondern was verflucht wird, ist ja die eigene Position. Ich bin long, ich bin im Markt und ich habe Angst, dass es runtergeht. Und das ist eine blöde Ausgangslage. Und vor der sollte man sich tatsächlich hüten. Es gibt ja diese Bilder, Sie haben eben Zitate gebracht. Eines heißt eben auch, das sind die typischen Prozykliker, versuch nicht, ein fallendes Messer aufzufangen. Wenn das gelingt, ist es natürlich total cool. Ein Messer fällt, zack, man schnappt zu, hat es am Griff, schneidet sich nicht in die Finger. Das ist natürlich endorphinmäßig eine ebenso interessante Sache wie im Tiefbereich der Börsen zu kaufen. Da kann man richtig Kick erleben und high werden dabei. Aber es ist natürlich auch gefährlich. Wenn ich dann im Markt bin und ich habe keine Liquidität und der Markt fällt weiter, dann komme ich genau in die Situation, dass ich nicht mehr vorwärts und rückwärts komme. Und die wollen wir vermeiden. Wir bleiben raus aus dem Markt, solange er fällt.
Ja, und woher weiß ich, dass er nicht mehr fällt? Also das ist ja eigentlich, also Sie bleiben draußen, solange er fällt. Okay. Aber wann fällt er nicht mehr? Kann ich das mathematisch sehen? Wir glauben ja, okay, jetzt ist die Sache vorbei, da kommt doch noch irgendwas hinzu. Jetzt haben wir noch politische Börsen, da gibt es viele, viele mögliche Ursachen. Oder es kommt eine Meldung, Credit Suisse, irgendeine schlechte Meldung. Oder die Notenbank of England muss plötzlich irgendwas retten. Und zack, da geht es dann nochmal tiefer mit Werten, die eigentlich fundamental vielleicht sogar schon unter ihrem Buchwert sind. Und trotzdem fällt diese Aktie. Also woher wissen Sie dann eigentlich, jetzt ist Schluss?
Packen wir mal eines dieser Argumente raus. Das ist eine Frage, wie analysiere ich die Stimmung an den Märkten? Man könnte sagen, alles das, was negativ ist, ist längst in den Börsenkursen drin. Alle die, die verkaufen wollten, haben längst verkauft. Es gibt keine Verkäufer mehr. Selbst wenn es negative Nachrichten gibt, kann der Markt gar nicht mehr runter, weil alle stehen schon längst an der Seitenlinie, könnte man sagen. Mhm. Aber die Frage ist ja, stimmt das überhaupt? Wenn ich uns selber sehe und ich sehe die mathematischen Algorithmen, mit denen wir definieren, fällt oder steigt der Markt, dann sagen die Algorithmen für uns in einem normalen Kundenportfolio, wir haben im Moment nur noch zwischen 10% und 20% Aktien. Der Rest, 80%, 90%, steht in Liquidität auf der Seitenlinie. Wir könnten hingehen und sagen, wir haben diese Liquidität. Wir können jetzt kaufen, weil diese Kaufpower muss man ja erstmal haben. Aber wir setzen sie eben bewusst nicht ein, weil die Gefahr, sie zu früh einzusetzen, ist viel zu groß. Wir werden abwarten, bis der Trend gemäß unseren Definitionen gebrochen ist auf der Abwärtsseite. Etablieren uns im Aufwärtstrend. Wie macht man das? Sie haben eben diese Frage gestellt. Die einfachste Definition und die für mich immer noch die schlüssigste ist, wurde von Dow, die Dow-Theorie genannt. Ein Abwärtstrend ist eine Serie fallender Hochs und fallender Tiefs. Darüber wird der Abwärtstrend definiert. Und auch wenn wir das mathematisch mittlerweile deutlich komplexer fassen, diversifizieren, viel breiter aufstellen, weil niemals hat ein Signal immer recht. Diversifikation funktioniert hier ganz wunderbar und ist auch der einzige Schlüssel. Dann heißt es einfach, wir haben eine Serie fallender Hochs und Tiefs, da sind wir mittendrin. Es gibt noch keinen Anlass zu sagen, das war's jetzt.
Weil man es nicht weiß. Ich meine, 10% oder 20% Aktien ist wirklich wenig, wenn Sie jetzt dann quasi über 80% Liquidität haben. Kriegen Sie da eigentlich von Ihren Kunden Anrufe und sagen, jetzt wieder einsteigen oder eher Lob und sagen, Herr Weinrauter, gut gemacht?
Sie haben eben verschiedene Zitate gebracht und manchmal kann man wirklich sagen, Cash is Fash. In diesem Fall ist es tatsächlich genau die Antwort, die unsere Kunden haben wollen von uns. Und es hängt natürlich damit zusammen, welche Kunden haben wir.
Ja.
Wir betreuen die Kunden, die einfach sagen, komm, mir ist es wichtig, einen Risikomanager zu haben, der rausgeht. Und die Kunden stellen nicht die Frage, ganz klar und ausdrücklich im Moment, nicht die Frage, kann man jetzt schon reingehen? Unsere Kunden sagen, wie weit sind wir draußen? Und wenn dann diese Antwort kommt, kommt im Regelfall natürlich auch kein Fluch, sondern eher, oh, Gott sei Dank.
Können wir vielleicht mal ein Beispiel machen? Gott sei Dank. Es gibt ja immer so Durchhalteparolen, die funktionieren dann eigentlich nicht, oder?
Genau das ist der springende Punkt. Durchhalteparolen, das Wort ist richtig gut, weil das bezeichnet genau das, was man sagt, wenn man nicht aus dem Markt rausgegangen ist. Damals, wir als junge Männer, 1987. Die Analysten der Bank haben gesagt, die Zeiten werden besser, bleibt drin, es wird alles wieder gut. Und es ging runter und runter und runter, Marke um Marke wurde abgeräumt. Und die Erfahrung, diese verblüffende Erfahrung war, dass ein Markt wie der DAX, der um 25% gefallen ist, nochmal 25% fallen kann. Und nochmal und nochmal und nochmal, bis man einfach Stufe um Stufe, Etage um Etage immer tiefer abgeräumt wird und vollkommen den Nerv verliert und dann am Ende sagt, viel zu spät, viel zu tief, ich rette jetzt mein letztes Geld, ich gebe jetzt auf. Und diese Kapitulation, in die Situation wollen wir niemals reinkommen. Wir wollen handlungsfähig bleiben. Das geht eben so, dass man in diesen Zeiten Liquidität hat und nicht eben mit dem Rücken hinterher an der Wand steht.
Gilt das auch für Aktienweltmarktführer? Vielleicht hätten Sie da ein Beispiel.
Weltmarktführer, da gibt es allerhand. Ich fange mal mit einer anderen Geschichte an. Ich fange mal an mit RWE.
Okay.
RWE. Ich kann mich so daran erinnern, ein so solides Unternehmen, super im Strommarkt aufgestellt, schüttet immer Dividenden aus, das reinste Witwen- und Waisenpapier. RWE hat einen super Lauf hingezogen nach dem Platzen der Dotcom-Blase, als alles unten war, nach oben hin. Es war spektakulär. Jeder schwor auf RWE. Und dann hat RWE solch einen Lauf hingesetzt, weil man auf einmal in der Atomkraftsache Stress bekam, Schritt für Schritt für Schritt runter. Die haben sich fast gezehntelt dabei. Und jetzt, seit ein paar Jahren, 2016, 18, ich weiß es gar nicht mehr so genau, sind sie eigentlich wieder gut auf dem Weg. Aber wie hält man eine RWE durch, wenn sie sich achtelt oder zehntelt? Oder wenn ich jetzt reingehe, Riesenunternehmen, einfach mal eines der, eine Ikone, genauso wie RWE das damals war am europäischen Aktienmarkt, holländisches Unternehmen ASML. Was für ein Unternehmen, ja? Mhm. Fast schon monopolartig. Ein paar Japaner, Canon und Nikon spielen in dem Gebiet noch mit. Sie haben fast ein Monopol bei den High-End-Chip-Produktionsmaschinen. Sensationell. Und was hat sie gemacht? Hat sich halbiert seit Jahresanfang.
Na, die war ja irgendwo bei 800. Wenn sie jetzt halbiert hat, müsste bei 400 sein. Also müsste man da jetzt nicht kaufen?
Es ist genau die gleiche Frage. RWE, das Beispiel nochmal. Eine Aktie, die sich halbiert hat, kann sich völlig problemlos nochmal halbieren und nochmal. Man ist einfach nicht mehr handlungsfähig. Man muss die Prämisse setzen, diese Firma wird es immer weitergeben. Das Problem solch einer Firma und solch eines Monopolisten ist, wenn irgendjemand von der Seite kommt und einen ganz anderen Weg findet, den niemand bis jetzt auf dem Radar hatte, dann kann es sein, dass solch ein Geschäftsmodell, obwohl man vorher der Monopolist war und die Welt beherrscht hat in diesem Sektor, kann man auf einmal weg vom Fenster sein. Und das muss man halt immer im Blick haben dabei. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob diese Verdopplung des Kurses, die man ja vor Augen hat nach einer Halbierung, ob sie gesetzt ist, ob sie geschieht oder ob sie nicht geschieht. Sie handeln immer, ohne Ausnahme, in einem Szenario des Nichtwissens. Und das gilt es zu akzeptieren.
Schönes Wort. Man handelt immer in einem Szenario des Nichtwissens.
Das heißt, nicht ganz genau, das S gehört nicht rein. Ne? Des Nichtwissens heißt nicht, dass ich nichts weiß. Ich weiß eine ganze Menge, ich habe eine Menge Fakten dabei, aber ich weiß nicht, was morgen und nächste Woche und übermorgen passiert. All mein Wissen über die Details nützt mir immer noch nichts, weil ich weiß nicht, was die Welt daraus macht.
Das Gleiche gilt natürlich für den DAX. Ich weiß auch nicht, was die Welt mit dem DAX macht. Also doch noch keine Zeit zum Einsteigen.
Für uns und unsere Vorgehensweise nicht, obwohl ich konstatieren muss, und das ist völlig klar, es kann sein, dass wir jetzt bei dem Tief vor ein paar Tagen das Tief gesehen haben, dass es jetzt hochgeht. Kann sein, muss nicht sein. Und wenn es passiert, ist es für uns überhaupt kein Problem, ob wir jetzt ein wenig früher oder später einsteigen. Wenn der Markt wirklich anschließend nach oben geht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss nicht das fallende Messer auffangen.
Herr Weinrauter, ich danke Ihnen. Danke.
Gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Der Börsenpodcast.